Andreas Rödder, Konservativ 21.0, eine Agenda für Deutschland. Anno 2019 wirkt der politische Kurs der CDU-CSU wie die Irrfahrt eines orientierungslosen Schiffes mit zerstrittener Besatzung. Den einen ist sie nicht mehr rechts genug, denn Kanzlerin Merkel habe das Parteiprofil im regierungssüchtigen Kuschelkurs so verwässert, dass man nur noch wütend die AfD wählen könne. Den anderen fischen Politiker wie Merz und Seehofer noch immer zu weit am rechten Rand, denn wer den gesellschaftlichen Wandel mitgestalten wolle, müsse sich zur Mitte öffnen. Wie also sieht ein zeitgemäßer Konservatismus aus? Diese Blinks skizzieren den Zukunftskurs der CDU als Rückbesinnung auf die konservative Kernaufgabe, die kritische, aber konstruktive Gestaltung einer besonnenen Politik, die Bewährtes bewahren und das Neue behutsam integrieren will. Sie erklären, warum eine gesunde Demokratie ein konservatives Gegengewicht zum Progressivismus braucht, wenn wir den Wandel unserer Gesellschaft in einer für möglichst viele Menschen passenden Geschwindigkeit gestalten wollen. Blink Nummer 1. Der Konservatismus steckt in der Sinnkrise. Die AfD fischt der CDU am rechten Rand die Wähler weg. Angela Merkel, deren Macht zusehends schwindet, wird vorgeworfen, sie habe das Parteiprofil zu weit in Richtung der politischen Mitte entwickelt. Es stellt sich die Frage, wie ein moderner Konservatismus aussehen soll. Fakt ist, dass die Schwesterparteien CDU, CSU von außen wie von innen unter Beschuss stehen. Die Wähler und Politexperten kritisieren sie für ihre gefährliche Nähe zum rechten Rand. Mitglieder wie Friedrich Merz und Horst Seehofer gelten als Hardliner, die ultrakonservative Ressentiments bedienen. Anderen steht das Bündnis politisch nicht mehr weit genug rechts. Die AfD wurde von ehemaligen Parteimitgliedern gegründet, die aus Frust über Merkels sozialliberalen Regierungskurs desertierten. Seitdem fängt die Partei Wähler auf, die genauso empfinden. Das verdeutlicht auch die innere Zerrissenheit der CDU. Der liberale und der traditionalistische Flügel streiten mit jedem Jahr energischer um den zukünftigen Kurs. Wofür sollte eine bürgerlich-konservative Partei also stehen, um nicht noch tiefer in der Gunst der Wähler zu fallen und ihren Beitrag zur demokratischen Willensbildung zu leisten? Es gibt zwar keine genaue Definition für den Konservatismus, wohl aber für bestimmte Werte, für die er steht. Der Kerngedanke eines liberalen, zeitgemäßen Konservatismus ist die Besonnenheit. Es geht um die Grundtendenz modernen Entwicklungen, zum Beispiel der Globalisierung, der Zuwanderung und der Technologisierung, mit Maß und Behutsamkeit zu begegnen. Der Konservative will sich der Neuerung weder verweigern noch sich ihr entgegenstellen. Er will aber vermeiden, sie übereifrig mitzugehen und dadurch am Ende Fehler zu machen. Er will sie kontrolliert und nachhaltig in bestehende Wertesysteme und Institutionen integrieren, um den Wandel in einer Geschwindigkeit zu gestalten, die die Mehrheitsgesellschaft verträgt. Er will das erhalten, was sich als positiver Einfluss erwiesen hat, und vom Neuen Beweise dafür sehen, dass es die Gemeinschaft bereichert. Zu diesem konservativen Wertekanon gehören unter anderem die folgenden typischen Kerninhalte: Zivilgesellschaft, Religion, Patriotismus, Freiheit und Menschenwürde. Verdeutlichen wir das zunächst an einem Blick in die Vergangenheit. Blink Nummer 2. Der Blick in die Vergangenheit hilft, die konservative Sinnkrise der Gegenwart zu verstehen. Bevor wir überlegen, in welche Richtung sich der Konservatismus in Deutschland entwickeln sollte, lohnt sich der Blick in die Geschichte. Wo liegen die Wurzeln des modernen politischen Konservatismus? Die Anfänge der konservativen Ideologie reichen in das Europa des späten 18. Jahrhunderts zurück. Der irisch-britische Theoretiker Edmund Burke setzte sich kritisch mit den Ereignissen der Französischen Revolution auseinander. Seiner Meinung nach waren die Forderungen der Revolutionäre zu radikal. Sie boten keine Grundlage für die Schaffung einer neuen, stabilen gesellschaftlichen Ordnung, sondern richteten sich einzig darauf, das System in seiner bisherigen Form zu stürzen. Burke dagegen fand, eine nachhaltige Umgestaltung des Staates sei nur auf der Grundlage dessen möglich, was bereits erreicht worden war. Die Menschen sollten auf vernünftigem, rationalem Wege von den Vorteilen des demokratischen Wandels überzeugt werden, statt durch ungestümen Umbruch, Panik und Gewalt. In Großbritannien fanden seine Überlegungen Gehör. Die Monarchie arbeitete gemeinsam mit dem Parlament an einer Demokratisierung, in der das Königshaus weiterhin Bestand haben konnte. In Deutschland dagegen war der frühe Konservatismus wenig am demokratischen Wandel interessiert. Die konservativen Kräfte der 1920er Jahre waren unverhohlene Gegner des demokratischen Projekts der Weimarer Republik. Sie waren antiparlamentarisch und republikfeindlich und wünschten sich die kaiserliche Monarchie zurück. Letzten Endes war es die Altherrenriege des preußisch-deutschen Konservatismus, die Hitler und seiner NSDAP zum Aufstieg verhalf. Umso größer war der ideologische Scherbenhaufen, vor dem der deutsche Konservatismus nach den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs stand. In der kollektiven Desorientierung Westdeutschlands etablierte sich die CDU als bürgerlich-konservative Volkspartei, die die Traditionen und christlichen Werte der Gesellschaft hochhielt und gleichzeitig den Wiederaufbau vorantrieb. Besonders die katholische Arbeiterbewegung empfand die CDU als Gegenpol zum Sozialismus und Liberalismus. Die schleichende Aufweichung dieses Profils begann mit dem Wirtschaftswunder und Ludwig Erhards wirtschaftsliberaler Politik. In den 1980er Jahren positionierte sich die CDU unter Helmut Kohl als Partei der Mitte, um sich unter der Ägide Angela Merkels sukzessive weiter nach links zu bewegen, womit wir mehr oder weniger im Jahre 2019 angekommen wären. Also denn, quo vadis Konservatismus? Blink Nummer 3. Eine Leitkultur und die Frage der Migration sind wichtige Punkte der konservativen Zukunftsagenda. Um im Streit um die zukünftige Ausrichtung der CDU Orientierung zu geben, schlägt Rödder eine konservative Agenda mit 10 Punkten vor. Die folgenden Blinks präsentieren die wichtigsten davon. Als erstes soll die Vorstellung einer deutschen Leitkultur rehabilitiert werden. Der Begriff ist tatsächlich mächtig aufgeladen. Christian Wulff machte sich unbeliebt, als er den Islam als inzwischen festen Bestandteil der deutschen Kultur beschrieb. Thomas de Maizière ruderte zurück und erklärte das Christentum zum alleinigen Rückgrat der deutschen Kultur. Die Rechten wiederum legen den Begriff so völkisch-nationalistisch aus, dass sich linke Strömungen mit Händen und Füßen gegen das Konzept verwehren. Dabei muss eine Leitkultur nicht spalten, wenn man sie von all diesen Stigmata befreit. Sie könnte für die grundlegenden Ideale und Werte der Mehrheitsgesellschaft stehen. Menschenwürde, Gleichberechtigung, Höflichkeit, Pünktlichkeit und Respekt vor rechtsstaatlicher Autorität. In einer solchen Leitkultur wäre Platz für Offenheit und Wandel. Die Toleranz gegenüber abweichenden Meinungen und der Respekt vor anderen Menschen wären hier automatisch inbegriffen. Eine solche Leitkultur könnte auch den Menschen Orientierung geben, die in Deutschland eine neue Heimat finden. Mit ihr wäre das Erlernen der deutschen Sprache eine genauso zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration wie das Bekenntnis zu bestimmten Grundwerten wie der Gleichberechtigung von Frau und Mann. Das zweite große Thema der konservativen Agenda ist die Migration, insbesondere die Aufbereitung der Flüchtlingskrise ab 2015. Dass die Thematik auch 2019 noch so kontrovers diskutiert wird, liegt an der komplexen Gemengelage und einer Verkettung von Umständen. Eigentlich sind die EU-Innengrenzen seit dem Schengener Abkommen grundlegend offen. Andererseits wurde im Abkommen von Dublin verfügt, dass sich EU-Neuankömmlinge in dem Land um Asyl bewerben sollten, in dem sie die EU zuerst betreten. Außerdem gibt es nach wie vor Diskrepanzen zwischen den EU-Regeln und den nationalen Gesetzen. All das führte dazu, dass mehrere EU-Länder deutlich überfordert waren, als ab 2015 plötzlich Hunderttausende Geflüchtete die EU-Grenzen überquerten. Rödder zufolge hätten sich Deutschland und seine Nachbarn selbst zuzuschreiben, dass sie den unkontrollierten Strom an Zuwanderern und Flüchtlingen nicht geordnet regeln konnten. Auch das notdürftig getroffene Abkommen mit der Türkei zur Rücknahme geflüchteter Menschen umfasst bis heute keine klaren EU-weiten Vorgaben zum Thema Asyl- und Aufenthaltsrecht. Daher muss sich die deutsche Politik nun um die Schaffung eines klaren und nachvollziehbaren Systems bemühen, das regelt, wer unter welchen Bedingungen welche Art von Unterstützung erhält. Blink Nummer 4. Die Spaltung der Gesellschaft muss durch eine Politik der echten Chancen abgefedert werden. Warum laufen den ehemals großen Volksparteien die Wähler weg, um Protestparteien wie der AfD ihre Stimme zu geben? Die Politikforscher sagen, die Menschen fühlten sich übergangen und abgehängt, also nicht mehr von der etablierten Politik vertreten. Aber was heißt das eigentlich? Die großen Volksparteien verlieren Stimmen, weil sich ihre traditionellen Wählerschaften auflösen. Die klassische christliche Arbeiterschicht zum Beispiel hat sich in den letzten Jahrzehnten fundamental verändert. Im Grunde spaltet sich die Bevölkerung zusehends. Die einen gehen den gesellschaftlichen und technologischen Wandel mit, sie profitieren von der Digitalisierung und Globalisierung, die anderen haben aus verschiedenen Gründen nichts von diesen Veränderungen. Auf der einen Seite stehen weltgewandte Menschen wie gut ausgebildete Akademiker und Kosmopoliten, die ortsungebunden und kulturell flexibel auf die Veränderungen am Arbeitsmarkt reagieren. Sie begreifen den Wegfall traditioneller Strukturen mühelos als Chance. Es gibt aber auch viele Menschen, denen das nicht so leicht fällt. Sie leben zum Beispiel in strukturschwachen Regionen, in denen die sozialen Aufstiegschancen in dem Maße schwinden, wie Menschen öffentliche Dienstleistungen und Arbeitsplätze in die Städte abwandern. Diese Menschen fühlen sich im Stich gelassen und im wahrsten Sinne des Wortes vom Wandel übergangen. Es muss daher eine der wichtigsten Aufgaben des Konservatismus sein, genau diese Menschen abzuholen. Die Kommunen vor Ort müssen Geld in die Hand nehmen, um die Wucht des Strukturwandels abzufedern. Sie können unter anderem Anreize für junge Familien schaffen, aus den überteuerten Städten hinaus aufs Land zu ziehen oder im besten Falle gar nicht erst wegzugehen. Staatliche Zuschüsse könnte zum Beispiel bekommen, wer Häuser auf dem Land kauft und renoviert. Rödder bezeichnet diesen Ansatz als Politik der echten Chancen. Der soziale Aufstieg darf keine Utopie sein. Die Menschen müssen wirklich und spürbar dabei unterstützt werden, ihr Leben selbstverantwortlich zu gestalten. So gesehen gehe der Konservatismus viel bewusster mit Diversität um, als ihm oft unterstellt wird. Er erkennt an, dass nicht alle Menschen in derselben Art und Weise vom gesellschaftlichen Wandel profitieren. Deutschland muss versuchen, die Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben gerechter zu verteilen. Jeder Bürger sollte die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium aufzunehmen, eine Familie zu gründen und bezahlbaren Wohnraum zu finden oder sich für einen anderen Lebensweg zu entscheiden. Nur wer das Gefühl hat, sich und seiner Familie gute, würdevolle Lebensbedingungen bieten zu können, kann dafür offen sein, diesen Wohlstand mit anderen, möglicherweise bedürftigeren Menschen zu teilen. Blink Nummer 5. Der Konservatismus muss Familie und Bildung als Grundfesten der Gesellschaft stärken. Ein weiteres Reizthema ist die Familienpolitik. Während die Menschen in Deutschland immer älter werden, entscheiden sich viele junge Menschen gegen das Kinderkriegen. Die konservative Familienpolitik stand zuletzt in der Kritik. Dabei könnte sie auch hier positive Gegentrends anstoßen. Erinnerst du dich noch an das Schlagwort Herdprämie? Die CDU hatte die Auszahlung eines Betreuungsgeldes für Eltern bewirkt, deren Kinder im Alter von 2 und 3 Jahren keine öffentlichen Betreuungseinrichtungen besuchten. Das linke politische Spektrum warf den Konservativen vor, dass sie so antiquierte Familienbilder förderten. Frauen würden wie Heimchen am Herd zu Hause bleiben, statt zu arbeiten. Diese Kritik mag überzogen und unnötig pauschal gewesen sein, denn es gibt auch Eltern, die sich aus der Gleichberechtigung heraus dafür entscheiden, ihre Kinder nicht zur Kita zu bringen. Andererseits war es vielleicht tatsächlich nicht der richtige politische Impuls. Wenn es nach ultrakonservativen CDU-Flügeln oder der AfD ginge, sollten Frauen nämlich tatsächlich brav zu Hause bleiben. Eine moderne, konservative Familienpolitik sollte diesen Überzeugungen keinen Vorschub leisten, sondern realistische Mittelwege aufzeigen. Alle Eltern sollten unabhängig von ihrem Geschlecht und Lebensentwurf die Möglichkeit haben, Karriere und Familie zu vereinbaren. Es darf nicht länger so sein, dass die Entscheidung für den Beruf eine Entscheidung gegen die Familie bedeutet. Da genau das heute leider immer noch oft vor allem für Frauen der Fall ist, sind Politik und Wirtschaft gefragt. Die Bedürfnisse arbeitender Eltern müssen beachtet werden, durch flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Sabbaticals und finanzielle Förderungen. Familien müssen auch durch Vergünstigungen entlastet werden. Sie sollten zum Beispiel niedrigere Sozialversicherungsbeiträge zahlen und auch bei kulturellen Angeboten Ermäßigungen erhalten. Ein Museumsbesuch sollte zum Beispiel auch Eltern mit älteren Kindern nicht mehr kosten als 2 kinderlose Erwachsene. Womit wir direkt beim nächsten Punkt auf der Agenda wären, der Bildung. Wenn wir in Zukunft so viele Menschen wie möglich für den gesellschaftlichen Wandel rüsten wollen, müssen wir unsere Kinder schon in der Schule angemessen für den Umgang mit der Digitalisierung sensibilisieren. Das heißt auch, die Bildungsstandards bundesweit einheitlich zu gestalten, sodass wirklich keine Schüler benachteiligt werden. Bei all der Begeisterung für die Digitalisierung müssen wir unbedingt auch andere Kompetenzen fördern, damit Jugendliche zu mündigen und demokratisch bewussten Bürgern heranwachsen können. Zum Beispiel kritisches Lesen, eine gute Rechtschreibung, historisches Grundwissen und die Fähigkeit zur eigenständigen kritischen Reflexion. Blink Nummer 6. Der Konservatismus sollte sich auch außenpolitisch für ein starkes Deutschland einsetzen. Bisher haben wir uns auf die Innenpolitik konzentriert, dabei gibt es natürlich auch dringende außenpolitische Themen. Welche Rolle will Deutschland in der internationalen Militär- und Friedenspolitik spielen? Wie viel europäische Integration ist wirklich gut? Auch hier muss der Konservatismus seinen Standpunkt einbringen. Schon kurze Zeit nach seinem Amtsantritt als US-Präsident im Frühjahr 2017 kündigte Donald Trump an, er werde die anderen NATO- und UN-Mitglieder künftig stärker in die Pflicht nehmen. Bis dato war es tatsächlich so, dass die USA auf finanzieller und militärischer Ebene den Löwenanteil trugen. Daher sollten die anderen Staaten künftig mindestens 2% ihres Bruttoinlandsprodukts in ihr Militär stecken. In Deutschland begegnet man solchen Vorstößen mit Skepsis. Das liegt zum einen daran, dass die deutsche Rolle in den zwei Weltkriegen zu militärischer Besonnenheit verpflichtet. Zum anderen bestand nach dem Ende des Kalten Krieges lange die Hoffnung, die internationale Gemeinschaft habe nun endlich eine Phase des Friedens und der nachhaltigen politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit erreicht. Deutschland konzentrierte sich daher außenpolitisch auf seine wirtschaftliche und diplomatische Stärke, also auf eine Politik der Soft Power. Röder aber glaubt, diese Haltung müsse angesichts der weltpolitischen Lage korrigiert werden. Die Weltwirtschaftskrise, die russische Annexion der Krim und die Unruhen des arabischen Frühlings seien Beweise dafür, dass die Welt die geopolitische Stärke von internationalen Organisationen wie der NATO und der UNO braucht. Und um den gewaltigen amerikanischen Einfluss gerechter auf andere führende Staaten zu verteilen, müsse Deutschland investieren. Nur so könne es sich auch in Friedensverhandlungen stärker durchsetzen. Für Röder zielt ein moderner Konservatismus auf das angemessene Gleichgewicht zwischen internationaler Kooperation und nationalstaatlicher Souveränität ab. In der EU gibt es zum Beispiel durchaus Bereiche, in denen die supranationale Zusammenarbeit Fortschritte erwirkt hat. Aber gerade die Finanzkrise von 2008 zeigt für ihn, dass es eine bestimmte Eigenständigkeit der Mitgliedstaaten braucht. Sie müssen unter anderem eigenmächtig aus der Währungsunion austreten können, wenn sie die Auflagen in Sachen Staatsverschuldung nicht erfüllen können. Für den Konservatismus darf die EU keine reine Schicksalsgemeinschaft sein. Wenn Deutschland der wachsenden EU-Skepsis entgegenwirken will, braucht es ein konservatives Gegengewicht, das die EU nicht als Zwang, sondern als Chance zur Kooperation begreift. Nur so kann man den Menschen die Vorteile der europäischen Integration nachvollziehbar näher bringen. Das waren die Blinks zu Konservativ 21.0 von Andreas Röder. Die Kernaussage dieser Blinks lautet: Der deutsche Konservatismus steckt in der Sinnkrise. Traditionalistische und liberale Kräfte in der CDU streiten um den Zukunftskurs der Partei, die den einen viel zu weit links und den anderen chronisch zu weit rechts steht. Dabei sollte sich die einstige Volkspartei von solchen innerparteilichen Grabenkämpfen freimachen und auf ihre Kernaufgabe besinnen, den wichtigen konservativen Beitrag zur demokratischen Willensbildung. Der moderne, zeitgemäße Konservatismus muss mit Vorsicht und Besonnenheit helfen, den unaufhaltsamen gesellschaftlichen Wandel so zu gestalten, dass ihn die Mehrheitsgesellschaft mittragen kann. Hat dich das weitergebracht? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Konservativ 21.0 als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.